Freude ist was ganz Mächtiges, was ganz Kraftvolles. Das ist was, Entschuldigung für das Denglisch, reason why. Also das ist etwas, was treibt. Das ist das, was, warum du morgens aufstehst.
Hallo ihr lieben Digitalos da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital Product Talks. Heute mit einer echten Powerfrau aus der deutschen Unternehmenslandschaft, Henny Steininger. Sie ist Vice President bei Mediamarkt Saturn und mit über 10 Jahren im Konzern erzählt sie uns, wie Custom Experience, Joy at Work und künstliche Intelligenz bei Mediamarkt Saturn nicht nur Buzzwords, sondern gelebte Praxis sind. Von emotionaler Führung mit Schlittenhunden bis hin zu AI-gesteuerten Waschmaschinenanleitungen. Diese Folge ist randvoll mit Inspiration, Innovation und einer ordentlichen Portion Menschlichkeit. Los geht's! Hallo Henny, schön, dass du da bist. Du bist ja seit 2015 bei Mediamarkt Saturn. Erzähl doch mal ein bisschen, das sind jetzt 10 Jahre. Das ist ja eine verdammt lange Zeit in einem Unternehmen. Wie hat sich dein Weg innerhalb des Unternehmens entwickelt, hin zu der Position, die du jetzt innehast als Vice President Services and Solutions, Customer Experience and Care?
Hallo Felix, hi Daniel, ich freue mich total. Das mache ich super gern. 10 Jahre, im Sommer sind es tatsächlich 10 Jahre. Ich habe vor knapp 10 Jahren angefangen bei der Media Saturn mit einem Bereich, der hieß Customer Intelligence. Das war im Grunde die strukturierte Verwertung der Kundendaten und das hatte noch einen recht starken Marketing-Einschlag, weil dort viele Kundendaten generiert wurden und man sie dann auch direkt wieder verwertet hat. Und das wurde dann so Stück für Stück aufgebohrt und dann gab es einen neuen Bereich, Customer Experience. Also das Kundenerlebnis stand mehr im Fokus. Und am Anfang waren das Projekte und später wurde das formalisiert und in einen Bereich überführt. Da kam dann später dazu. Und der, ich sag mal, für mich der komplette Change, also was komplett anders war als alles, was ich vorher gemacht habe, war Customer Care. Also das war eine interne Veränderung, die da einherging. Und Customer Care ist ein Plattformgeschäft. Also das ist bei uns ein internationalisiertes, geteiltes Operating Model, wo wir sehr, sehr eng mit allen Ländern gemeinsam dran arbeiten. Ein super schönes Thema, aber auch war damals ein komplett neues Thema für mich, in das ich mich einarbeiten durfte. Und dann kam AI noch dazu, das führe ich jetzt nicht im Titel mit, aber das ist ein Thema, mit dem wir uns in der Gruppe stark beschäftigen, was stark aus meiner Businessrolle herauskommt, mit den Kollegen Tech gemeinsam. Und das New Kid on the Block sozusagen ist Service und Solutions. Service and Solutions mache ich jetzt seit knapp 2 Jahren. Und Service and Solutions ist für uns, hart gesagt, alles außer Produkt. Ja, also das heißt, das sind insgesamt 7 Geschäftsfelder. Das ist von Reparatur bis Trade-in, Smart Bars. Also das sind ganz, ganz viele Themen, die unter Services subsumiert sind und die wir dort treiben und unseren Kunden anbieten. Das ist, was uns differenziert. Und das ist eigentlich auch schon die Antwort auf die Frage, warum 10 Jahre, weil es nie langweilig war, weil es immer wieder spannende neue Themen gab, weil ich immer wieder die Chance hatte, mich weiterzuentwickeln, neue spannende Themen für die Gruppe zu übernehmen. Und that's why I'm here.
Und deswegen bist du, genau deswegen bist du hier, auch bei uns. Jetzt hast du ja schon gesagt, Customer Experience, wir sind ja ähnlich lange schon quasi am Markt. Das wurde dann irgendwann heiß, User Experience wurde heiß. Aber jetzt nochmal im Sinne von Customer Experience, du hast ja auch ein Verantwortungsfeld, was das im Prinzip umspannt. Wie handelt ihr Customer Experience? Da geht es ja darum, Kundenbedürfnisse frühzeitig erkennen, in die Services integrieren, gucken, dass das End-to-End sich nach Mediamarkt oder Saturn anfühlt, nach der richtigen Marke anfühlt. Kannst du uns da so einen Überblick geben, wie managt ihr Customer Experience und wie managst du auch Customer Experience?
Total gern. Man muss 2 Rollen unterscheiden. Also das eine ist die Holding-Rolle, das ist meine Rolle, das ist eine zentrale Rolle und wir arbeiten mit allen Ländern und allen Bereichen zusammen. Und dann gibt es eine Rolle im Land. Also das heißt, es gibt CX-Verantwortliche im Land und es gibt CX-Verantwortliche in der Holding. Und die Aufgabe der Holding ist im Wesentlichen Mustererkennung. Ja, also was läuft gut, was läuft nicht gut. Ein ganz zentrales Tool, was wir dafür nutzen, ist der NPS, der Net Promoter Score. Dann besitzt ja etwas fast schon standardisiertes, marktübliches, wo wir uns auch gegen andere Unternehmen und andere Händler benchmarken. Und dort kannst du eigentlich sehr klar sehen, was funktioniert und was nicht. Der NPS ist punktuell. Das heißt, du bekommst ein Kundenfeedback bei einem Kauf oder bei einem Pickup. Also jemand bestellt online was oder holt es im Markt ab. Oder du bekommst ein Feedback bei einer Reparatur. Also nicht die ganze Journey wird bewertet, sondern ein einzelner Punkt. Und daran sehen wir, was gut und was schlecht funktioniert. Und basierend dann auf diesen Daten, die werden monatlich erhoben, also jeden Monat durchlaufend, gibt es dann kontinuierliche Feedbacks an die Länder. Und dann schauen wir mit den Ländern, wenn irgendwo ein NPS unter der Erwartung ist, also ein Wert niedriger, als er sein sollte, also der Kunde unzufrieden mit etwas ist oder nicht so zufrieden, wie wir wollen, dann gehen wir da rein und dann schauen wir, was können wir tun. Und als allererstes schauen wir, wer ist denn in unseren Ländern, in unseren 11 besonders gut? Also wer hat denn vielleicht einen besonders guten Ansatz, genau dieses Thema zu handeln? Und in der Regel ist dieses Zusammenführen von Insights schon extrem wertvoll und das ist die Aufgabe der Holding, genau das den einzelnen Ländern zur Verfügung zu stellen und zu ermöglichen. Und dann gibt's noch einen Ansatz, der heißt Service Design, und das ist im Wesentlichen Train-the-Trainer Approach, also wo wir den Verantwortlichen im Land, sagen wir mal den Reparaturverantwortlichen oder den Menschen, die an der Smart Bar in unseren Märkten arbeiten, helfen, sich selbst zu helfen. Also so ein ganz kleines, feines Team, was ich da habe, was dann vor Ort ist und mit den Kollegen gemeinsam arbeitet und dann aber auch wieder loslässt und gerne nochmal hilft, wenn nötig. Und dann gibt's noch so ein bisschen so einen holistischeren Ansatz, das nennt sich Mystery Shopping. Das ist nämlich genau das, die ganze Journey, so wie du es als Kunde erlebst, also von Anfang bis Ende, was auch immer Anfang und Ende für dich bedeutet, je nachdem, was du gerade tust und was du tun möchtest. Das schauen wir uns Minimum einmal im Jahr an für alle Länder holistisch. Und dann haben wir year over year, sozusagen jedes Jahr wieder aufs Neue, Daten, die wir sehen, wo wir strukturiert sehen, okay, diese Maßnahme hat funktioniert, hier fehlt noch was, da gehen wir nochmal rein. Und auch da wieder, sagen wir mal, Spanien ist besonders gut hier und vielleicht wollen wir in Deutschland an einem bestimmten Punkt noch besser werden und so weiter und so fort. So muss man sich das vorstellen.
Das klingt gut. Und ich weiß ja, also ihr müsst ja generell dann auch gucken, dass ihr natürlich innovativ bleibt, auch in der Customer Experience, was ihr anbietet. Und ich weiß, dass Joy at Work ein wichtiges Thema für dich ist. Welche Rolle spielt Joy at Work in eurem Team? Und wie beeinflusst das auch eure Innovationskultur? Weil ohne Freude an der Arbeit ist ja Innovation weniger wahrscheinlich, behaupte ich mal.
Da hast du recht. Ja, das stimmt. Lass uns mal mit Joy at Work oder Freude anfangen. Erstmal vielen Dank, dass du das aufgenommen hast, weil das ist ein Thema, was mir total am Herzen liegt. Warum? Freude ist was ganz Mächtiges, was ganz Kraftvolles. Das ist was, Entschuldigung für das Denglisch, reason why. Also das ist etwas, was treibt. Das ist das, was, warum du morgens aufstehst. Es könnte das sein, warum du morgens aufstehst. In der Rolle als Arbeitgeber müssen wir uns ja fragen, warum kommt ein talentierter Mitarbeiter zu uns? Weil wir spannende Themen haben, weil wir ein großartiges Produkt- und Serviceportfolio haben. Ja, aber das haben andere auch. Was noch? Ja, weil wir Karriereoptionen anbieten und weil wir idealerweise es schaffen, ein Umfeld zu schaffen, in dem die Menschen gerne arbeiten. Also in dem sie gerne sind. Und das ist für mich Freude und das ist die Rolle von Freude bei der Arbeit, Joy at Work. Und das überhaupt zum Thema zu machen, auf die Agenda zu setzen, ich finde, da fängt's an. Und dann hat das ganz unterschiedliche Ausprägungen. Und bevor das jetzt so strategisch flockig im Raum hängt, mache ich vielleicht mal ein konkretes Beispiel. Wie machen wir das denn jetzt? Ja, so. Wir haben einmal oder zweimal, je nach Jahr, zweimal im Jahr, ein sogenanntes internationales Service and Solution Meeting. Das heißt, da sind alle Vertreter der 11 Länder kommen zusammen. In der Regel treffen wir uns in einem Land. Also wir machen da so ein bisschen, wir nutzen auch die Diversität der Länder. Und das letzte Mal waren wir in Istanbul, das war im Januar. Und dort haben wir uns für diese Gruppe einen externen Speaker eingeladen. Das war der Henrik Stachnau. Henrik Stachnau ist Schlittenhundeführer. Verrückt. Also was hat das jetzt mit Service zu tun? Und zwar ist er nicht irgendeiner, sondern einer der Weltbesten. Und von dem kann man unglaublich gut etwas lernen, das sich da nennt Emotional Leadership. Weil bei Henrik geht's darum, dass er bei minus 40 Grad im Schnee überlebt. Der muss sich auf sein Team verlassen können, aber nicht in der Form, dass er, übersetzt in unsere Welt, micromanaged, sondern er stellt ein Team zusammen, in dem Fall ein Team aus Hunden, wo er sagt, jeder Hund hat eine Rolle, eine Aufgabe und dann ist seine Aufgabe, nachdem er das getan hat, loszulassen und das Team zu motivieren. Ganz spannender Ansatz. Weil der Mensch kann in diesem Fall die Aufgabe des Tieres nicht übernehmen. Der kann nicht eine Fährte wittern. Es ist unmöglich. Du siehst ja nichts mehr, wenn Schneesturm kommt und so weiter und so fort. Und das ist ein bisschen ein extremes Beispiel, wie wir uns dem nähern. Henrik kam übrigens mit der Hand in der Schlinge, weil er sich das Schlüsselbein gebrochen hatte beim letzten Rennen. Und wir haben ihn angeschaut und gesagt, solltest du nicht zum Arzt gehen? Ja, aber dann hätte ich ja nicht hier sein können. Also das ist so ein bisschen, ja, also wirklich Joy at Work, ganz anderes Level, sehr extrem, also ein Extremsportler. Und in unserer Wahrnehmung kann man davon viel lernen. Und ein ganz wesentliches Thema, was er uns mitgegeben hat, ist, und das ist so ein Satz, der bei mir hängen geblieben ist, mit einem Zettel in der Hand, also deinem Arbeitsvertrag oder deinem schicken Titel, bist du in der Natur Frühstück. Einen Moment sinken lassen. So. Und das Schöne an diesem Extremsport ist, dass es genau das tut. Es abstrahiert, es nimmt eine extreme Perspektive ein und es hilft dir, auf dein Leben zu reflektieren. Und jetzt ist es bei uns nicht so, dass du bei minus 40 Grad erfrierst, wenn du dein Team nicht richtig zusammengestellt hast. Aber genau diese Art von Extrem hilft uns emotional. Wie führst du das? Wie schaffst du das, die jetzt zu motivieren? Und wie schaffst du das, die ganze Zeit da zu sein, eine Unterstützung zu sein, ein Backup zu sein, hinzufassen, wenn es gebraucht wird, aber auch loszulassen? Und dafür war das ganz toll. Und das ist eine ganz konkrete Ausprägung, wie wir das machen. Wir versuchen das uns allen als ein Team. Ich begreife mein Team als das gesamthafte Team. Also nicht nur die Leute, die eine Reporting-Line auf mich haben, sondern all die Menschen, mit denen wir gemeinsam an einem Ziel arbeiten. Und das sind in meinem Fall alle 11 Länder und alle direkt angeschlossenen Abteilungen. Wir müssen das zusammen schaffen. Das schafft keiner von uns allein. Vielleicht ein ganz schönes Beispiel, wie wir das tun. Und ich sage gerne noch was zur Innovation, wenn du machst. Mhm. Vielleicht noch eine Sache ergänzend. In diesem Team, was wir dieses Jahr das erste Mal gemacht haben, ist ein sogenanntes Failing Forward. Ich glaube, die Kür ist ja nicht, wenn du dir gegenseitig erzählst, was du alles Tolles machst, sondern die Kür ist ja eigentlich das, wenn du sagst, du schaffst es, so viel Vertrauen zu haben, dass du dir erzählst, was nicht funktioniert und wie du damit umgegangen bist. Und das haben wir dieses Jahr das erste Mal gemacht, und zwar alle miteinander. Also das heißt, unterschiedliche Bereiche, unterschiedliche Länder haben ihre Beispiele erzählt, offen erzählt, in der Runde, haben geteilt, wie sie damit umgegangen sind. Schafft noch einen ganz anderen tollen Effekt. Du weißt nämlich hinterher, da war doch was, da hatte doch der Kollege oder die Kollegin was erzählt, die rufe ich mal an. Und das ist ja genau das, was wir erreichen möchten. Also es sind solche Methoden, mit denen wir das tun. Zum Thema Innovation. Das ist übrigens ein Thema, wo wir Innovationen teilen, solche Foren, wo wir uns international treffen. Das tun wir regelmäßig in unterschiedlichen Setups. Aber wir nutzen auch ganz gezielt unsere Partner. Und wenn man sich so mal unsere Partnerstruktur anguckt, da sind so ganz spannende Unternehmen mit dabei wie Google, Microsoft, da ist aber auch ein OpenAI mit dabei. Also da sind sehr innovative Technologieführer unter anderem mit drin. Das hilft natürlich. Und das, die sind schon da, diese Partnerschaften. Ja, die können wir nutzen und das tun wir auch sehr strukturiert, die Fühler auszustrecken in Richtung Innovation. Was könnte für uns interessant sein? Wir gehen gemeinsam auf Messen. Wir waren jetzt mit Google auf ihrem Google Cloud Summit in Las Vegas. Wir durften auf die NRF in New York in einer kleinen Delegation. Also wir schauen auch sehr bewusst über den europäischen Tellerrand hinaus. Ich bin fest davon überzeugt, dass die größten Innovationen nicht unbedingt immer direkt vor der Haustür passieren. Das passiert durchaus gerne. OMR war letzte Woche. Da waren wir natürlich auch, nehmen Themen für uns mit, schauen, wie können wir das übersetzen. Ganz spannendes Thema übrigens. Konsum Gen Z. Die werden 2030 die größte Spendergruppe sein. Also damit müssen wir uns ganz intensiv auseinandersetzen und wollen das auch. Wie gehen die denn eigentlich mit Konsum um? Die verkaufen ihre Loyalität. Hui, das ist irgendwie hart. Also die gehen mit dem Thema Loyalty ganz anders um. Es ist ein pragmatisches Tool. Okay, brauchen wir eine Antwort drauf. Also wir müssen dann diese Themen für uns in den unterschiedlichen Bereichen übersetzen. Das zeigt eigentlich ganz gut, wie wir das tun.
Das klingt auf jeden Fall, das klingt sehr gut. Meine Frage ist da, gerade beim Thema A Joy of Work nochmal zum, was ja die Grundvoraussetzung ist, finde ich auch für Innovation. Jetzt sind wir aber ja in sehr angespannten Zeiten und so alle die Maßnahmen, die du genannt hast, das hat ja nicht einen direkten ROI, den man berechnen kann. Ja, wie kriegst du das, wie kriegst du da die Budgets freigegeben für sowas? Also ist die Organisation dafür offen und rennst du da offene Türen ein oder ist das schon auch was, wo du Aufklärungsarbeit leisten musst, weil ich kenne das aus Gesprächen mit anderen Menschen aus unserer Industrie, dass gerade in Zeiten, wo halt jetzt Profitabilität der erste KPI ist und wirklich ist ja auch der, wo wir in angespannten Märkten uns befinden, da wird sowas ja gerne mal zurückgestellt, weil es eben nicht einen direkten Impact hat auf die Profitabilität. Wie geht ihr damit um?
Darauf gibt es mehrere Antworten. Zum einen ist die Organisation an sich, und das ist die Kultur des Konzernes und nicht eines Bereichs des Konzernes, entwickelt sich in genau diese Richtung. Also das ist ein Fokusthema für uns und für uns alle, nicht nur für einen Fachbereich. Also wir teilen ein Verständnis darüber, dass diese Themen ganz wesentlich sind, zum einen, um erfolgreich zu sein. Also du kannst nicht erfolgreich sein, wenn du das ganze Thema in deinem Kästchen managst. So funktioniert halt Innovation nicht. Aber du hast natürlich recht, da steckt der Teufel im Detail. Und du musst es ist ein Spagat zwischen schlank, ja, und aber sinnvoll und es muss einen Nutzen stiften. Und manchmal ist der Nutzen eine strategische Investition, wie zum Beispiel ein externer Sprecher. Also kann ich dir jetzt den ROI in Euro auf einen externen Sprecher ausrechnen? Boah, schwierig, ja, ich kann das auf Papier bringen, aber, aber ich glaube, es ist nachvollziehbar. Ja, aber wir haben ja also auch das mit Sinn und Verstand getan und dann in einem Gesamtkonzept dargelegt. Also um das mal konkret zu machen. Messen. Lass uns mal da bleiben. Ist auch ein Invest, ja. Menschen zum Messen zu schicken. Gerade wenn Messen nicht in Europa stattfinden. Gerade in Zeiten, wo wir haben tatsächlich sehr klare Budgetvorgaben. Also wir haben einen CFO, der hat einen Satz, den gibt's auch auf T-Shirt. A budget is a budget is a budget. Und da gehst du auch nicht drüber, ja. Exakt das. Also das ist jetzt nicht so, ja, dann schaust du halt mal. Nee, tu's nicht. Aber es ist ein Teil davon. Es ist kein Hobby, es ist kein Luxus, es ist kein Add-on, es ist nicht das Sahnehäubchen. Es ist ein Teil davon. Aber das ist eine Frage, wie ich darauf schaue, als Konzern, als Gruppe, Stichwort Veranstaltung. Na, da reisen wir halt nicht zu 20 an. Dann kommen halt 2 oder 3. Und jetzt kommt's. Die müssen einen Weg finden und die haben direkt das Mandat, all das, was sie sehen, zu übersetzen. So what? Was heißt denn das für uns? Also das ist nicht nur da sitzen und berieseln lassen, sondern das ist mitbringen, in die Organisation tragen, Partnerverbindungen schaffen und dann wirklich draus da so machen. Und damit bekommst du dann auch wieder die Freigabe für das nächste Mal. Und am Ende ist die Währung, in der du zahlst, Vertrauen, was du dir aufbaust. Ja.
Wahrscheinlich genau dieser Spagat, von dem du sprichst, wird ja auch jetzt interessant bei dem ganzen Thema AI, ja. Das heißt, da ist ja auf der einen Seite könnte man ketzerisch sagen, ja gut, jetzt 2 Leute draufzusetzen, die sich dann da mal oberflächlich damit beschäftigen, versus ist es eigentlich fundamental, wie AI unser Business und eure Services und die ganze Customer Experience verändern wird. Das heißt, da ist es ja auch ein Herantasten, ja. Wann starte ich mal mit ein paar Use Cases? Wann wird das wirklich vollumfänglich integriert? Irgendwann nimmt das Fahrt auf und man denkt sich, boah, eigentlich könnten wir noch viel, viel mehr machen, viel mehr Budget verbrennen auf dem ganzen Thema, weil unabdingbar und so wichtig. Ihr habt ja auch kürzlich die Gen AI Initiative gestartet. Von dem her kann ich mir sicherlich vorstellen, dass das ein Rollercoaster der Emotionen war bei diesem ganzen Thema. Vielleicht kannst du es da mal abholen, wie das Ganze gestartet ist, jetzt in dieser Initiative dann gelandet ist und ja, welche Ziele ihr jetzt verfolgt und was die Zukunft da bringt bei dem Thema.
Total gern. Wir sind vor gut 3 Jahren gestartet in das Thema. Also AI ist ein Thema, was wir schon viele Jahre nutzen in unterschiedlichsten Bereichen. Gen AI und in der Form der Projekte, über die wir jetzt gleich reden, das ist was, das gab es vorher so nicht, das war uns nicht zugänglich. Also ne, also das baute auf etwas auf. Ich sage das deswegen, weil das für uns nicht komplett neu war. Also es waren durchaus schon Themen, mit denen sich diverse Teams beschäftigt hatten. Das macht es ein bisschen einfacher. Und das war unser damaliger CEO, Carsten Wildberger, jetzt neuer Digitalminister, der da auf uns zukam, auf meinen Kollegen Stefan Lange, der leitet einen größeren Bereich in der Tech. Und auf mich, also wir sind quasi gemeinsam Technologie und Business. Business als Anforderer, etwas für den Kunden wollen, etwas fürs Business nach vorne treiben und mit den Tech-Kollegen gemeinsam, mit den Produktkollegen gemeinsam Plattformen entwickeln und so weiter und so fort. Das kam, war die Realität, aus der wir kamen, und auf der Basis haben wir aufgesetzt. Und der hat uns quasi den Auftrag gegeben, das für die Gruppe zu explorieren und für die Gruppe zu entwickeln und uns Gedanken zu machen, wie so eine Initiative aussehen kann. Und wir haben das sehr demokratisch gestartet. Wir konnten übrigens nicht spontan 100 Leute einstellen. Also vielleicht, um das auch nochmal dazu zu sagen, es regnete nicht Geld. Also auch das müssen Business Cases sein. Auch das muss gut begründet sein. Natürlich muss es das. Wäre auch sehr unverantwortlich gewesen, es anders zu machen. Wir haben einen Aufruf gestartet in der Gruppe. Wir haben eine E-Mail lanciert. Eine E-Mail. Konntest du ohne Form einfach hinschreiben, wenn du eine Idee hattest. Und der Trick war, du musstest es nicht selber umsetzen. Also du kannst sagen, mein Schwager, der macht doch in Marketing, sollten wir da nicht mal was mit Search machen? Ja, also vielleicht ein bisschen konkreter wäre schön, aber versteht, was ich meine, ja? Also das war ganz, die Eintrittshürde war total niedrig. Jeder durfte mitmachen und es war egal, ob du welches Hierarchielevel, welche Fachabteilung, völlig egal. Und E-Mail-Zugang und Zugang zu dieser Information hat bei uns jeder. Also das heißt, jeder Marktmitarbeiter, jeder Fachabteilungsmitarbeiter, das macht überhaupt keinen Unterschied. Und da kam auch ganz viel. Ja, und jetzt kommt der schwierige Part, jetzt musst du es bewerten und was damit tun. Da haben wir uns ein bisschen externe Hilfe geholt und haben einen ganz einfachen Bewertungsgrid entwickelt. Am Anfang war das eine Excel-Tabelle. Also jetzt nichts mit AI und fancy. Am Anfang war das einfach eine Methode, die wir angewendet haben und gesagt haben, okay, was bringt's? Also entweder sparst du Kosten oder du hebst ein Inkrement. Ist es ein High-Risk-Case, ja oder nein? Also wie groß ist das Risiko? Verarbeitest du entsprechende personenbezogene Daten? Ne? Dann steigt natürlich das Risiko zum Beispiel sofort. Das bedarf einem anderen Handling. Und wie komplex ist es? T-Shirt-Sizing, SMLXL. Also wie komplex ist es? Du brauchst ein paar Themen, die du schnell auf die Straße bringst, und du kannst dir ein paar Themen vornehmen, aber ein paar wenige, die groß sind und die skalieren. Und so sind wir rangegangen und haben eine Auswahl an Projekten getroffen und haben das entsprechend kommuniziert. Und ein Projekt entwickelst du dann bei uns zu einem gewissen Reifegrad. Dann gibt's einen Business Case, den reichst du ein und dann kannst du ein Invest pitchen. Und das haben wir auch mit starker Unterstützung unserer Partner gemacht. Also mit den vorhin genannten bestehenden Partnern, mit den Googles, Microsofts dieser Welt sind wir in diese Projekte rein und tun das auch immer noch und entwickeln diese Projekte gemeinsam voran. Ein extrem positives Momentum, was sich da aufgetan hat. Und wir haben durch diesen Ansatz quasi all die Leute aktivieren können oder ganz viele Leute, die sich in das Thema einbringen möchten. Egal, wo sie sind, ob sie im Controlling sind, ob sie im Supply Chain sind, ob sie in der Beschaffung sind, das macht auch keinen Unterschied. Wenn du dabei sein möchtest, kannst du dabei sein. Das war der Ansatz, mit dem wir gestartet sind, und Stück für Stück verfestigt sich das in Strukturen. Jetzt haben wir auch ein Exco-Mitglied, also Executive Committee, was das Thema im Board vertritt. Dauerhaft, das ist übrigens ganz neu, das ist jetzt im Mai gestartet. Also ne, so Stück für Stück wächst das dann, aber so sind wir in das Thema reingestartet.
Ja, richtig.
Sehr
nice.
Untypisch für einen Konzern, würde ich sagen.
Ja, und ich meine auch die Tatsache, dass man das eben öffnet für alle möglichen Leute, die, wie du sagst, einfach da ja auch ihre Leidenschaften haben in verschiedenen Themen. Und das eine steht im Arbeitsvertrag, aber was die Leute dann tatsächlich sonst noch so antreibt, wie jetzt eben so ein Thema, sollte da eben ja offen für jeden sein. Und so habt ihr sicherlich eben viele gute Meinungen und Insights bekommen von den Leuten, ja.
Vor allen Dingen haben wir ganz viel Leidenschaft bekommen. Aus meiner Sicht, jetzt heute mit ein bisschen ne, mal zur Seite getreten und mit ein bisschen Abstand drauf geschaut, ich glaube, es ist eine der größten Employer-Branding-Maßnahmen des Konzerns gewesen, weil du die Möglichkeit geschaffen hast, dabei zu sein. Es war ja keine Pflicht, keiner musste ja, ja, sondern es war eine Einladung, die du ausgesprochen hast. Und darüber ja auch die Möglichkeit, sich selber weiterzuentwickeln, den eigenen Bereich weiterzuentwickeln. Du konntest ja ganz hart sagen, ich pitche lauter Ideen, die mir in meinem Job zugutekommen. Fair, ja, bitte, do it. Ja. Und wir haben mittlerweile eine Community, so eine sogenannte AI-Ambassador-Community. Das heißt, jedes Land hat Minimum einen Vertreter, der für das Land alle zentralen Initiativen kennt und der erste Anlaufpunkt ist. Wenn Spanien wissen möchte oder Italien, was gerade an unterschiedlichen Themen läuft, dann werden diese Menschen mit all diesen Informationen von uns regelmäßig versorgt. Und auch andersrum, die dann auf uns zukommen, zentral und sagen, hey, wir würden gern, wir haben hier einen Case, wir haben hier einen Vorschlag. Also es läuft in beide Richtungen, das ist keine Einbahnstraße. Und auch alle Fachabteilungen haben das. Also es gibt einen Ansprechpartner für Controlling, einen für Finance, einen für HR und so weiter und so fort, für Marketing, die das Thema AI alle nicht im Titel führen, aber in der Verantwortlichkeit.
Ja. Ja. Und genau, es hat das, wie du sagst, ein schönes Momentum, einen Push. Du hast die Leute, die sind da voller Tatendrang. Es gibt diverse Ideen etc. Aber irgendwann kommt ja dieser Moment, wie bei vielen Themen, die man so testet, wo man sagt, okay, aber ist jetzt da jetzt, kommt da jetzt irgendwas dabei rum? Ja? Was ist denn jetzt mal wirklich so ein Case, der dann uns wirklich hilft und implementiert werden kann? Hast du da ein paar Beispiele, welche Sachen jetzt wirklich auch diese Gen-AI-Sandbox theoretisch auch eben Mitarbeitern im Alltag tatsächlich hilft, ja?
Also Sandbox ist ein schönes Beispiel. Wir haben ganz, was musst du noch dazu machen, außer eine Einladung ansprechen? Du musst befähigen. Also das ist ganz wesentlich. Und befähigen kannst du über eine Community, einen Austausch. Das konnten wir organisieren. Und das haben wir auch organisiert. Also Stichwort Ambassadors und haben da ein Netzwerk geschaffen. Trainings. Wir haben ganz schnell externe Trainings, übrigens auch über unsere Technologiepartner als erstes. Die haben wir nicht alle neu erstellt. Wir mussten ja das Rad nicht neu erfinden. Ja, es war ja nicht so spezifisch, was wir da am Start vermitteln wollten. Aber man muss sagen, das war auch für uns neu, weil diese Art von Technologien in der Tiefe zu trainieren und diese, damit du dich überhaupt über das Thema unterhalten kannst, brauchst du eine gemeinsame Sprache. Du musst die gleichen Terminologien verwenden. Wir haben dort für die Business-Kollegen und für die Technologie-Kollegen die gleichen Trainings angeboten. Das war für uns relativ neu, weil sonst würdest du die Tech-lastigen Themen eher den Tech-Kollegen anbieten. In dem Fall war es aber wichtig, dass wir eine Art Grundverständnis und Basiswissen auf allen Hierarchieebenen, auf allen Bereichen geschaffen haben. Das war der Start. So, und dann ist so, ja, das ist Theorie. Ne? Jetzt hast du das Training, du hast die Gruppe, du kannst dich austauschen. Jetzt musst du es irgendwie ausprobieren. Und das hat zwei Seiten. Also zum einen willst du ein sicheres Ausprobieren haben. Also du willst eben genau auch im Konzern eine Chance und eine Möglichkeit schaffen zu sagen, probier es einfach aus, mach das. Und ich möchte, dass du es tust. Weil sonst denkst du dir so, darf ich jetzt ChatGPT nutzen für meinen Job? Ja, darfst du. Aber bitte nutze es in der Sandbox. Ja, die Sandbox hält 10 Modelle. Das ist einfach ein Link, den du anklickst. Läuft auch mobile, läuft auf jeden Browser in der Firma. Du brauchst eine Firmen-E-Mail. Das ist das, was du brauchst. Die Modelle sind entsprechend aufgeschalten. Du kannst dich selber selektieren in Anfänger, also schon eher Mature oder Pro. Und dann werden unterschiedliche Modelle freigeschalten. Aber am Ende kannst du auch ein Modell direkt auswählen und sagen, ich möchte mit Gemini arbeiten oder ich möchte mit was auch immer arbeiten. Oder nach Use Case. Ich möchte ein Bild oder ich möchte einen Inhalt. Ich möchte Code optimieren. Und das sind auch so schon typische Anwendungsfälle, die da drin sind. Was ist da drunter? Da ist ein Security Layer drunter. Also A, nimmt das Modell keinerlei persönliche Daten der Kollegen auf. Das ist ganz wichtig. Wir können nicht tracken, was die Kollegen in den Modellen machen. Und wir wollen das auch nicht machen. Ja, also auch das ist ganz wesentlich. Wir haben auch einen Betriebsrat, der darauf achtet, dass die Menschen für diese Art von Transparenz, die das ja auch mit sich bringt, auch wirklich, dass wir verantwortungsvoll damit umgehen. Und der dritte und der aus meiner Sicht auch wesentliche Aspekt ist, keine dieser Informationen, die wir dort, was ja auch durchaus unternehmensinterner sein könnten, die wir dort in die Modelle eingeben, läuft an die Modelle zurück. Da gibt es einen Security Layer. Ja, das läuft auf unserer AI-Enabler-Plattform, das sind die Modelle aufgeschalten, aber wenn wirklich jemand jetzt firmeninterner da reinsetzen würde, dann wäre dort die Sicherheit da zu sagen, alles gut, da passiert nichts, da brennt nichts an. Und ich glaube, das war genau das, wo zu sagen, okay, du, whatever you do, ja, du wirst, es kann nichts kaputt gehen. Probier es aus, mach's einfach, ja. Nimm es einfach, hier ist es. Es ist auch bezahlt, du musst dafür, ne, weil viele der Modelle sind ja auch kostenpflichtig, wenn du sie privat nutzt. Die Firma investiert da rein und möchte, dass du es nutzt für deine Arbeit.
Das ist auf alle Fälle ein ziemlich guter Ansatz, um alle möglichen Leute da irgendwie auf Spur zu bringen und die dann noch weiter interessiert sind, da wirklich auch mit coolen Use Cases um die Ecke zu kommen und da, dass die wirklich ihren Departments da eben schauen, wie kann sich das weiterentwickeln. Jetzt haben wir ja alles nach innen besprochen, ja. Was bedeutet das für mich jetzt als Mediamarkt Saturn-Kunden, was kann ich mit, wie verändert sich vielleicht auch der Kundenkontakt von mir zu euch in Bezug auf Gen AI, Chatbots, Voicebots etc. kennt man ja schon alles. Was gibt es da noch in Zukunft?
Da gibt es ein paar ganz spannende Sachen, die wir teilweise schon live haben und teilweise in der Entwicklung sind. Ich fange vielleicht mal an mit dem, ich würde sagen, einem der eher offensichtlichen Bereiche des Customer Care. Also jegliche Art von Kundenanfrage, die uns erreicht, egal auf welchem Kanal. Dort entweder sprichst du oder du schreibst eine E-Mail, also was auch immer die Menschen präferieren. Das ist sehr unterschiedlich pro Land. Und dort arbeiten wir jetzt schon mit Bots, und zwar im Bereich der sogenannten FAQs. Also alles, was Frequently Asked Questions auf unserer Homepage sind, also alles, was standardisierte Informationen sind, die werden heute schon über Bots ausgespielt. Und jetzt kann man sagen, ja, langweilig. Ja, vielleicht noch nicht so wahnsinnig spannend. Aber ihr werdet überrascht, wenn ihr wüsstet, wie viele Menschen uns jedes Jahr anrufen, um die Öffnungszeiten zu erfragen. Das ist wirklich, war auch für mich überraschend, sind mehrere hunderttausend jedes Jahr. Das sind zum Beispiel so ganz typische Sachen. Ja, wenn ich anrufe und sage, hallo, wann macht denn, wir sind heute hier in München, wann macht denn mein Markt in Haidhausen auf? Da brauche ich keinen Menschen, um diese Information rauszugeben. Ja, der Bot kann auch eine Information für Feiertage und Sonderöffnungszeiten bekommen und die hat er auch und damit kann er das rausgeben. Was jetzt neu dazukommt, genau in diesem Bereich, sind Informationen wie zum Beispiel, wo ist mein Paket? Lieferstatus. Ja? Wann bekomme ich meine Kaffeemaschine aus der Reparatur zurück? Reparaturstatus. Also all diese systemischen Status oder Stati, die werden jetzt Stück für Stück an die Bots übergeben. Das sind dann typische Gen AI Use Cases, die dann gemeinsam mit den Agenten die Anfragen der Kunden beantworten. Warum ist das wichtig und warum ist das nützlich? Naja, also wenn du im Callcenter anrufst, dann ist ja in der Regel, also Art 1, du hast in der Regel ein Problem. Oder du hast eine Frage. Aber normalerweise rufst du nicht an, um Danke zu sagen, weil alles gut läuft. Ja? Also du möchtest irgendwas. Und das möchtest du möglichst schnell. Und genau das ist der Punkt, schnell. Ich hatte ja gesagt 11 Länder und wir haben aber 11 Länder und nicht nur 11 Sprachen. Also wir haben Länder wie zum Beispiel Belgien, die mehrsprachig sind, wo kleine Teile eines Landes, also geografisch kleine Teile, mit einer entsprechenden Sprache belegt sind. Oder die Schweizer, die vielleicht auch gerne Schweizerdeutsch hätten, ja, wenn sie mit jemandem sprechen. Oder denkt mal an Spanien und Katalan. Also da gibt's ganz unterschiedlichste Ausprägungen, wo die Menschen eine ganz klare Anforderung haben, wie sie mit uns kommunizieren wollen. Und das schaffen wir nicht besonders gut, wenn wir nur auf menschliche Agenten vertrauen. Da holen wir uns die Unterstützung der KI. Ein völlig anderes Beispiel, Trade-in. Wenn du dein, ich muss mal gucken, hier liegt irgendwo ein Telefon neben mir, wenn du dein Telefon zu uns bringst, dein Samsung, Xiaomi, was auch immer, Apple, und es gegen ein neues eintauschen willst oder noch Geld für das alte haben willst, dann ist die Bewertung dieses Produktes, die funktioniert über KI. Also da geht nicht der Mitarbeiter her und sagt, da schaue ich mal, sondern das ist eine KI-basierte Technologie, das nennt sich Next-Gen-App, über die wir diese Bewertung vornehmen. Das ist etwas, was jetzt im Rollout ist. Ja, also das ist was, was man in einzelnen Märkten, in einzelnen Ländern schon findet und was man dann in naher Zukunft in allen Bereichen finden wird. Und so könnte ich jetzt weitergehen. Ich möchte dir meinen Lieblings-Use-Case geben. Niemand mag Manuals. Also Bedienungsanleitung ist die Hölle, ja? Du nimmst diese Bedienungsanleitung, finde deine Sprache auf Seite 815, ich übertreibe, ja, aber es macht keinen Spaß. Es macht wirklich keinen Spaß. Und wir sind ja nicht nur Händler, sondern wir sind auch Hersteller mit der Imtron, mit unseren Eigenmarken. Das sind so Marken wie Peak, Easy, Okay. Und dort wird es jetzt so sein, dass die Bedienungsanleitung über einen Chat- und Voicebot auslesbar ist. Das heißt, du kannst dich in natürlicher Sprache mit der KI unterhalten und sagen, was heißt denn eigentlich die Fehlermeldung auf meiner Waschmaschine? Was mache ich denn jetzt, ja? Bevor du das müßig gesucht hast. Und wie nutze ich denn eigentlich ein bestimmtes Programm oder warum geht denn das nicht? Und das wird immer eine Mischung sein aus KI erst nimmt es auf und es gibt eine ganze Menge Fälle, die kann die KI beantworten. Es gibt ein paar Fälle, da würde ich die KI mit einem Menschen verbinden und sagen, da helfen wir dir. Warum ist das wichtig? Menschen haben eine Erwartung an ihr Produkt. Wenn die nicht erfüllt wird, dann sind sie entweder unzufrieden Oder sie sind sogar so unzufrieden, dass sie das Produkt zurückgeben. Und im Sinne der Nachhaltigkeit ist das wahnsinnig wichtig, dass, wenn sie das Produkt zurückgeben, es zumindest nicht daran liegen soll, dass nicht verstanden wurde, wie es genutzt wird oder, ne, also dass man all diese Verständnisthemen aus dem Weg räumen kann. Und insofern ist das, aus meiner Sicht, ist das eine großartige Anwendung für das Thema KI, was dir echt so einen Schmerzpunkt wegnimmt, wo du sagst, boah, hab ich gar keine Lust drauf.
Also definitiv habe ich auch schon bei mir selbst privat gemerkt, wie wichtig das ist. Und vor allem geht es ja nicht nur in vielen Fällen dann um das Produkt und die Beschreibung zu dem Produkt und was muss ich da alles beachten, sondern den Kontext. Ja, wenn ich meine PlayStation in den Kühlschrank packe und ich verstehe, wieso die nicht funktioniert und die Betriebsanleitung dann von der PlayStation mir durchlese, dann ist es immer so ein bisschen disconnected vom tatsächlichen Kontext, wo ich denn jetzt vielleicht meine PlayStation stehen habe und wie die denn angeschlossen ist. Und da kommen ja dann so langsam die Leute drauf, boah, wie geil ist das eigentlich, wenn das alles verbunden ist und die KI versteht meinen Kontext und das Produkt und vielleicht noch die drei Controller, die ich ganz woanders gekauft habe und kann mir dann sagen, wo das Problem ist und was ich ändern muss, damit dann ich am Ende des Tages hier PlayStation-Spiele spielen kann.
Es passiert übrigens noch was anderes. Wir verstehen auch besser, was die Fragen der Kunden sind. Ja, was ja auch ein bisschen so eine Blackbox ist, ja. Also du verstehst auch strukturiert, woran hakt's denn? Oder was treibt die Menschen denn um? Was möchten die denn mit dem Produkt machen? Also das eine ist ja das, was du dir vorstellst, ja. Und das andere ist ja dann, also mit dem Kühlschrank bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber so. Aber das andere ist die Realität, ja, und was auch immer die Realität der Menschen ist und das, wo sie sagen, dafür möchte ich es nutzen, da möchte ich es gern haben, das hilft uns auch, das wirklich besser zu verstehen und das zu lernen.
Und das hilft aber natürlich dann, wenn der richtige Kanal genutzt wird, weil da ist ja die große Frage, nehme ich den Kanal von euch, ja, über Mediamarkt und gehe in ein Tool rein und Voice und whatever, oder nutze ich einfach GPT und ihr seid wahrscheinlich dann wieder disconnected von meiner Kundenanfrage, ja, weil das Wissen ist ja trotzdem dort auch. Das heißt, das wird ja der große Kampf wahrscheinlich wieder sein zwischen den Unternehmen und einer Anwendung wie ChatGPT. Welches Tool nutzen unsere Kunden und Kundinnen und wo machen sie denn ihre Anfragen und suchen nach Lösungen?
Ich glaube, es darf kein Kampf sein. Ich weiß nicht, ob man den Kampf in dem Sinne gewinnen kann. Ich glaube, es muss ein Angebot sein. Und das Angebot ist, gehe den bequemsten Weg. Schau mal, Technologie ist total faszinierend. Also dieses ganze Portfolio, was wir verkaufen, hat eine irre Faszination. Aber es wird auch immer komplizierter. Und mittlerweile hat jeder oder fast jeder ein kleines Netzwerk zu Hause, ja. Und also auch wenn wir das vielleicht nicht so wahrnehmen, also wir vielleicht schon, aber ein Großteil der, also meine Mutter definitiv nicht, machen wir es mal konkret, ja. Aber sie hat es ja trotzdem und es muss ja bedient werden, ja. Und ein neues Gerät muss hinzugefügt werden und es muss kompatibel sein. Es wird immer komplexer. Und gerade wenn man sich mal so Alterspyramiden, deswegen das jetzt vielleicht mit der anderen Generation nicht ganz zufällig, ja. Ich habe schönerweise auch noch eine Großmutter, die ist 97, hey, und die nutzt auch noch WhatsApp, ja. Aber weißt du, und das macht sie ja auf einem Smartphone, nicht wahr? Also das heißt, all diese Dinge müssen ja auch so intuitiv immer wieder funktionieren. Und natürlich gibt's mal irgendwo einen Hiccup, der gemanagt werden muss. Das ist, glaube ich, der Trick, dass Technologie uns hilft, dass nicht nur noch irgendwelche Technik-Geeks sich damit auseinandersetzen können und du diesen einen Verwandten anrufst in der Familie, der sich mit diesem ganzen Zeug auskennt, sag ich, genau, im Zweifelsfall wir, sag mal, du arbeitest doch bei Mediamarkt Saturn. Ja, genau, sicher, deswegen mache ich deinen Tech-Support, gar kein Problem für mich, ja. Sondern, dass die Leute das selber können oder weitestgehend selber können. Ich glaube, es gibt immer spezielle Themen, da wird es einen Menschen brauchen, da wird es was sehr Spezifisches. Aber ein Großteil der Fälle, da kann uns Technologie helfen. Und jetzt mal ganz hart gesagt, ob das ChatGPT im Open Interface ist oder ob wir das sind, am Ende, was auch immer jetzt gerade zur Hand ist und was hilft. Also ich finde, da muss man im Sinne des Kunden extrem pragmatisch sein und sagen, und wenn ich dann das eine mit dem anderen verbinde, gut, ja.
Absolut, ja.
Wir haben ja kein eigenes Modell, was wir vertreiben. Wir nutzen ja diese Art von Modelle. Insofern gibt es da, glaube ich, Mittel und Wege.
Definitiv. Jetzt habt ihr natürlich nicht nur sehr viel online, sondern auch immer noch sehr viel offline Geschäft. Und ich kann mir da vorstellen, dass sowohl Kunden, Kundinnen, aber auch natürlich interne, die internen Leute sagen, ja gut, Henny, das klingt ja alles gut mit AI und den digitalen Use Cases, aber hier nach Ladenschluss, wenn die Leute da wie so ein Tornado durch unsere Geschäfte durch sind und alle möglichen Produkte links und rechts werfen, muss ich am Ende die Dinge wieder einsortieren, dass das alles wieder schön aussieht. Da hilft mir KI nicht. Das heißt, wie verbindet ihr Online, Offline? Was gibt's da für Themen, die euch auch im Offline-Geschäft da sehr viel geholfen haben?
Also zum einen verstehen wir uns als Omnichannel-Händler und wirklich Omnichannel in der reinen Lehre. Das heißt, es ist komplett ohne Brüche. Also das muss das Ziel sein. Und wo auch immer du als Kunde einsteigen möchtest, der überproportionale Anteil, also über 80% der Journeys startet online. Und wenn du ein gewisses Alterssegment wegnimmst, dann sind es 100. Ja, also fast jede Journey beginnt online. Aber wir haben ganz viele Leute, die in den Markt gehen, genau. Und das ist die Kombinatorik aus beiden. Und die ist in den Abläufen, in den Prozessen, in der Operations natürlich nicht banal zu handeln. Ja, also das ist nicht einfach. Genau. Und da wir aber einen Großteil unseres Geschäfts tatsächlich im Markt haben, also das heißt, die Menschen kommen gerne zu uns, die möchten die Sachen gerne in die Hand nehmen, gerne ausprobieren, die möchten gerne mit dem Fachberater sprechen, weil wir auch gut erreichbar sind, ja. Und da gibt es eine Lösung, die genau darauf hinzielt. Die ist aber noch nicht live. Aber ich erzähle gerne was dazu. Also das ist ein Thema, woran wir arbeiten, um dem Berater zu helfen. Weil wenn du dir so einen Job eines Beraters, eines Verkäufers auf der Fläche vorstellst, also A, stehst du den ganzen Tag auf Beton, es ist wahrscheinlich relativ laut und nicht jeder Kunde kommt total gut gelaunt und freundlich zu dir und sagt, hallo, ich habe da ein Problem, sondern der eine oder andere Kunde ist auch echt hektisch, ist gestresst, vielleicht auch ein bisschen genervt, weil er warten musste. Es ist ein anspruchsvoller Job, wenn man sich das vorstellt, im Handel zu arbeiten, ja, wenn man da ist. Und es ist extrem komplex. Das, was ich vorhin gerade gesagt hatte, Komplexität der einzelnen Warengruppen und Innovationen und warum ist jetzt Produkt A besser als B und mir ist jetzt aber das ganz wichtig und was ist denn eigentlich die richtige Waschmaschine für mich und warum, ja, also machen wir es mal daran fest, ist nicht einfach. Und auch die Leute zu finden, in ausreichender Qualifizierung, gerade jüngere Leute anzusprechen für diese Rollen, fällt uns nicht leicht, so wie allen anderen Händlern auch. Also haben wir eine Lösung, die ganz speziell auf diese Zielgruppe geschnitten ist. Das ist das Projekt MyBuddy. Also das ist quasi der Knopf im Ohr, der dir als Berater hilft, den Kunden zu beraten. Zum einen ist es ein Onboarding-Thema. Du kannst damit natürlich Leute relativ schnell in eine Rolle trainieren und kannst ihnen helfen, weil es ja eigentlich keine Situation mehr gibt, wo du stecken bleibst, wo du so eine Sackgasse hast, wo du sagst, da muss ich jetzt mal jemanden fragen, sondern du würdest immer einen Support haben. Du kannst dieses System, diese KI mit allen verfügbaren Informationen füttern. Und das kann sogar so weit gehen, dass du weißt, wen du vor dir hast, wenn der Kunde zustimmt. Also konkret, wenn du bei uns ein Loyalty-Kunde bist und du als letztes eine Sonos Soundbar gekauft hast, dann wüsste man das und könnte eine sinnvolle Empfehlung auf Basis deiner letzten Käufe, auf Basis deiner Markenpräferenzen und so weiter und so fort machen. Ja, also auf Basis der Informationen, die man hat. Das ist das Ziel. Das ist ein ganz wesentliches Projekt für uns, die Leute zu unterstützen auf der Fläche, die unseren Kunden helfen, für sie wirklich das perfekte Produkt zu finden. Und so ein Verkäufer ist auch ein Mensch. Ne? Der hat auch noch eine Realität, wenn er aus dem Markt rausgeht. Und vielleicht hat er auch mal Stress mit seinem Kind, mit seiner Frau, mit wem auch immer, ja. Und um da wirklich gleichbleibend immer wieder die gleiche perfekte Qualität, Beratungsqualität, unabhängig von Stresslevel und entsprechend Situationen zu liefern, ist das aus unserer Sicht ein Weg. Und ich glaube, das zeigt auch ganz gut, wie wir das sehen. Also unser Ziel ist nicht, möglichst viele Bots dahinzustellen, um möglichst wenig Menschen zu haben, sondern unser Ziel ist es, die Technologie möglichst gut mit dem zu verbinden, was der Mensch kann und so den meisten Nutzen zu stiften.
Ich finde das wahnsinnig gut, weil das ist ja genau das Problem, was ja viele Leute, egal ob das jetzt im Mediamarkt ist oder im Baumarkt oder in der Gärtnerei, du hast irgendwie immer weniger Leute und die Leute, die da sind, können dir gefühlt auch nie helfen. Ja, das ist ja so das Gängige, was man irgendwie so im Kopf hat, wenn man irgendwo hingeht. Und viele Leute sind ja schon auch viel mehr vorbereitet. Das heißt, wenn ich schon irgendwie in ein Geschäft reingehe, dann weiß ich eigentlich, habe ich mich selber eigentlich schon viel leichter oder viel schneller schon mit ein paar Themen beschäftigt. Und dann habe ich aber trotzdem wieder eine Problemstellung, gehe dann in irgendein Geschäft rein und möchte eigentlich die Beratung haben. Das, was du sagst, und oft ist es dann halt super schwierig, dass dann jemand A, überhaupt weiß, was jetzt dann die Antwort darauf ist, und dann ist einfach sehr viel Frustration da. Das heißt, ich glaube, das kann ja genau dann jetzt diese Brücke schlagen, damit man da einfach super schön beraten kann und eben auch ja dann da eben Frust vermeidet. Und das finde ich sehr gut, und das sollte eigentlich Inspiration für viele Geschäfte sein, nicht nur bei euch, wie man das eigentlich implementieren kann, dass es im tatsächlichen Geschäft dann eben für diese positiven Erlebnisse sorgt, ja.
Ja, und schau mal, genauso sehe ich das auch, weil ich glaube, in diesem Bereich wirst du kaum Exklusivität haben. Also ich finde nicht, dass das wichtig ist, dass wir dann als Mediamarkt Saturn diese Technologie in dieser Anwendung exklusiv haben. Der Trick ist Geschwindigkeit. Du musst es schnell haben und musst schnell lernen, gut damit umzugehen. Ja? Und das ist das, wie du dich differenzieren kannst, wie du einen Mehrwert bietest, wie du die Latte höher legst für das Service-Level, für das, was die Kunden erwarten, und da näher dran bist. Ja? Und deswegen erzähle ich es auch. Also deswegen ist das jetzt auch nichts, wo wir sagen, ui, das ist jetzt ganz geheim, sondern das ist nicht einfach. Genau diese Verbindung, ne? Also da steckt einiges im Detail, nicht wahr? Aber auf so einem Weg dahin, so eine Anwendung ins Leben zu bringen und so eine Anwendung zu skalieren, lernst du so unglaublich viel als Organisation, was dich dann wieder befähigt, die nächsten Anwendungen daran anzuknüpfen, neu aufzusetzen. Das hat mehrere Ebenen, wo Dinge wertvoll sind.
Ja. Jetzt macht ihr ja schon ganz viele Sachen sehr, sehr gut, und du hast auch ein bisschen Ausblick gegeben in die Zukunft, KI im Omnichannel, Seamless Customer Experience. Und wir hatten es ja eingangs schon ein bisschen angesprochen, als Organisation, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein, brauchst du einfach gute Menschen, gute Talente. Und jetzt erfährt ja das Thema DEI, Inklusion, Diversität, auch einiges an Gegenwind, vor allem aus den USA. Habe aber heute gesehen, dass das für euch immer noch sehr, sehr wichtig ist, dass ihr einiges in dem Bereich auch macht. Also warum hat das immer noch so eine hohe Bedeutung für euch, was wir natürlich supporten? Wir sind ja auch immer noch ein relativ junges Unternehmen und brauchen auch alle Generationen, die da noch nach uns kommen. Und für die ist es ja auch teilweise nochmal wichtiger als für andere Generationen. Was macht ihr da? Wie geht ihr damit um? Vielleicht kannst du auch nochmal ein, zwei Sätze dazu sagen, warum das für euch so wichtig ist.
Total gern. Also du hast es im Grunde schon gesagt, ja. Also das ist die Voraussetzung für Innovation und für langfristigen Erfolg. Und das ist unsere ganz feste Überzeugung. Und wenn ich mir jetzt mal anschaue, was heißt das denn jetzt konkret? Jetzt sind wir ja techniklastig ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich sage mal, diesem Assortment, also diesem Angebot, was wir da haben, lastet so ein bisschen so dieses, ja, Technologie, das ist doch was für Männer. Wenn wir mal damit aufräumen, also unsere Kunden sind 50-50 Männer und Frauen. Also man hat das lange geglaubt, man kann das tatsächlich messen. Und es ist auch nicht überraschend, wenn man sich die Anzahl der Single-Haushalte in Großstädten anschaut, nicht wahr? Also ich meine, die sind ja durchaus gleich verteilt. Das ist ein ganz wichtiges Thema, aber Frauen, ganz konkret, fangen wir mal da an. Jetzt, ich spreche so als Frau zu euch, vielleicht fange ich mal da an, irgendwo einen Einstieg zu finden. Wir haben ein festes Format, das heißt Women in Retail. Dort haben sich Unterschiede, das ist von Frauen in der Unternehmensgruppe gegründet worden, von meiner großartigen Kollegin Anna-Maria Heime. Dort teilen wir, das ist ein Forum. Dort teilen wir unterschiedliche Erfahrungen, teilen Perspektive, networken, tauschen uns aus. Jetzt war gerade, und das ist so eine Konstante, ja, die hat unterschiedliche Ausprägungen, mal physisch, mal treffen wir uns, mal virtuell. Es gibt also schon mal eine Community. Das heißt, für alle wahrnehmbar ist das ein Thema, was das Unternehmen nutzt oder was das Unternehmen fördert. International Women's Day, also zum Frauentag, gab es direkte Veranstaltungen, wo auch einzelne Testimonials gesprochen haben, und zwar interne wie externe. Ich durfte eine davon sein, und da geht es dann auch mal um ganz praktische Sachen, so Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und ich habe eine Tochter, die ist 6 Jahre alt. Also meine Botschaft war eine sehr ehrliche. Es ist möglich, ein paar Beispiele genannt, aber es ist nicht einfach. Also wenn du das möchtest, liebe Kollegin, es geht, ja. Aber es geht und du musst bereit sein, in gewisse Dinge zu investieren, ja, im Wesentlichen Zeit zu investieren. Und du musst es wirklich wollen, aber es ist machbar und das Unternehmen unterstützt an der Stelle und es geht, ja. Also ich würde sagen, ein Großteil unserer weiblichen Führungskräfte hat, ich habe es nie gemessen, aber hat Familie und schafft es irgendwie, es zu vereinen, aber es ist nicht einfach. Also am Ende sind so ganz anfassbare Dinge oder auch so, ich habe so ein Beispiel genannt, was dir als Frau mal passiert ist. Ich wurde mal gebeten, ich werde jetzt den Arbeitgeber nicht nennen, das war nicht die Mediasaturn, also es war völlig irr, ja. Ich saß in einem Meeting mit amerikanischen Kollegen und da meinte man dann zu mir, ja, es ist schön, eine gut aussehende Frau im Raum zu haben, könntest du bitte den Raum verlassen? Oh, okay. Also ich weiß nicht, welchem Mann das schon mal passiert ist.
Ich weiß,
ja?
Dass es einer Kollegin von uns schon mal ähnlich passiert ist. Nicht in, auch nicht bei
aber
uns.
Aber ist doch verrückt.
Es ist verrückt und auch vor kurzem nicht
ich,
lange
ich,
her.
Genau, das ist der Punkt. Ich rede jetzt nicht von John Draper-Zeiten, ja. Also, ja, nein, aber genau, das ist der Punkt. Und dann sitzt du da und denkst, was ist denn jetzt gerade passiert so? Und jetzt, wenn du dir aber jetzt meinen Lebenslauf auf LinkedIn anschaust, denkst du, ja, super, da lief ja alles. Nein, da lief nicht alles. Und das ist genau der Punkt, das auch mal zu erklären und zu sagen, hey, hier habe ich auch vielleicht irgendwo... Da habe ich eine echte Herausforderung gehabt. Da wusste ich nicht, wie es weitergeht. Und genau das tun wir. Jetzt ist das ja eine sehr persönliche Geschichte. Aber der eine kauft halt in diese Geschichte rein und der andere in die und der andere in die. Also du bietest eigentlich unterschiedliche Lebensläufe, unterschiedliche Karrieren an und bietest quasi die Möglichkeit, sich auszutauschen. Pride Community. Das ist ganz frisch. Das hatten wir aktiv in der Form noch nicht. Da gibt's diese Woche, das ist jetzt ein lustiger Zufall, diese Woche das erste Event über mehrere Tage. Und das haben, also mit Unterstützung des Boards, mit Unterstützung des Executive Committees natürlich, das haben Kollegen initiiert. Und eine davon ist meine Kollegin Sarah. Das ist meine Assistentin, die irgendwann auf mich zukam und sagt, Henny, das Thema ist mir total wichtig und da gibt's noch gar nicht so viel und kann ich mich da engagieren? Ja, bitte, auf jeden Fall. Ja, und dann gab's da eine große Bereitschaft auch von Kollegen, damit reinzugehen und das zu unterstützen. Und ich glaube, genau das ist das, wie wir das betreiben. Ja, also es gibt feste Programmpunkte und es gibt dann immer wieder Themen, die neu dazukommen oder auch Diversity im Sinne von Herkunft. Also grob überschlagen habe ich in meinem Team 20, 25 Nationalitäten. Und das ist aus meiner Sicht ein totaler Luxus. Ja, es ist großartig. Da kommen ganz viele unterschiedliche Kulturen aufeinander. Und wir zelebrieren das dann auch immer mal. Sei es über unterschiedliche Feiertage, wo die Kollegen erklären, was dann eigentlich dahinter steckt und was dann die Geschichte dazu ist und wie sie das denn vielleicht auch in ihrer Familie feiern und die Kollegen auch dazu einladen, das mit ihnen zu tun. Oder über so ganz tolle Sachen wie Essen. Ja, ich bin ja so ein kleiner Foodie, also insofern haben wir dann auch mal so Anlässe, so Teammeetings, wo einfach jeder mal was Typisches von der Heimat, was auch immer die Heimat ist, mitbringt. Das sind so Ausprägungen, die wir bei uns in den Teams haben.
Sehr schön und ich kann das nur unterschreiben. Ich glaube, es gibt keine Möglichkeit, ohne wirklich DEI ganz oben auf die Agenda zu setzen in Zukunft, auch mit den nachfolgenden Generationen, die da kommen, halbwegs erfolgreich zu sein. Deswegen, das sollte nicht der einzige Grund sein, ja. Aber also im Kontext der Wirtschaft, in der wir uns bewegen, ist es auf jeden Fall einer der Gründe. Aber man sollte es allein schon aus menschlichen Gründen auch ganz, ganz oben auf die Agenda packen. Und am Ende profitieren alle davon, unterschiedliche Perspektiven, Hintergründe etc. kennenzulernen. Jetzt nochmal, um am Ende nochmal in die Zukunft zu schauen. Ja, jetzt sind wir alle, haben die EI oben auf der Agenda, haben sehr, sehr diverse Teams, in denen alle mit gleichen Mitteln beziehungsweise mit gleichen Möglichkeiten arbeiten können und perfekte Voraussetzungen. Die Wirtschaft zieht auch wieder an. Was erwartest du in den nächsten Jahren im Bereich, also was ihr macht, ich fasse mal zusammen, Omnichannel, KI-getriebene Customer Experience.
Da durchaus sehr anspruchsvolles Wort.
Ja.
Also zum einen gehen wir ganz fest davon aus, dass Personalisierung und um es ganz konkret zu machen, Hyperpersonalisierung eine Rolle spielen wird.
Danke.
Also in einer idealen...
Mein Lieblingsthema.
Ja, also du wirst ein N1-Angebot bekommen. Ja, und möglich ist das ja heute schon. Was noch nicht unbedingt möglich ist oder was eine große Herausforderung ist, und da spreche ich jetzt für den Mediasaturn, ist das Fulfillment. Also das heißt, dass ich dir ein interessenbasiertes Angebot mache, das ist durchaus möglich. Ja? Also das können wir tun, aber dass ich auch umsetze. Also ich mache es mal konkret, dass ich dir als Kunden eine Subscription anbiete, die genau auf dich passt, die dann ein bisschen Security-Software enthält und ein bisschen dies für deinen neuen Laptop und ne, also das wirklich customized, das ist in der Umsetzung nicht einfach, ja. Also und auch in der Skalierung der Erkennung der Bedürfnisse sind wir auch noch nicht da, wo wir hin müssten für Hyperpersonalisierung. Also das ist definitiv ein Thema. Service first. Also wir sind in einer Welt, da sind wir jetzt schon, komplett gleicher Produkte. Wir sowieso, also der ganz große Anteil der Produkte, die wir verkaufen, die kannst du woanders auch kaufen. Also eine Marke wie Apple oder ein Microsoft Tablet oder whatever, ja. Also das ist nicht exklusiv. Exklusiv sind unsere Eigenmarken, aber alles andere ist nicht exklusiv. Exklusiv ist die Kombinatorik und der Service dazu. Aus meiner Sicht ist Service nicht das Add-on, da kommen wir her, sondern das ist deine Marke. Das wird immer stärker deine Marke sein. Das ist deine Differenzierung. Das ist der Grund, warum die Kunden zu dir kommen oder eben auch nicht. Ganz wesentlicher Punkt hatte ich auch schon gestreift, Nachhaltigkeit. Also wir hatten vorhin Gen Z genannt und Bewusstsein zum einen in Bezug auf Diversity und Inclusion, zum anderen aber auch ganz wesentlich auf Nachhaltigkeit. Also wir sehen, dass es einen ganz großen Teil der Kunden gibt, die aus zwei Gründen Nachhaltigkeit immer weiter nach oben ranken. Zum einen ist es das, die Leistbarkeit von neuen Produkten. Also es ist schlichtweg, wenn du 1.000 Euro für ein Handy ausgibst, das musst du dir aber heute gut überlegen. Und da gibt es immer mehr Haushalte, immer mehr Familien, immer viel mehr Menschen, die das nicht können. Und da muss es eine Antwort drauf geben. Ja, und eine sehr gute Antwort, wie ich finde, sind so Sachen wie Trade-in, Refurbishment, wirklich diesen Lifecycle der Produkte ganz aktiv voranzutreiben und Nachhaltigkeit zu ermöglichen. Und das andere Thema ist Nachhaltigkeit als Selbstzweck für sich, weil die Menschen verstehen, dass Ressourcen endlich sind und dass es einen intelligenten Umgang damit geben muss. Also dieses Thema so Enkeltauglichkeit. Ja, jetzt hatte ich gerade selber gesagt, ich habe eine Tochter. Also jetzt könnte ich mich ja auf den Punkt stellen und sagen, ja, für mich reicht's noch. Ja, aber darum geht's ja nicht. Ja, also das ist ja überhaupt nicht der Punkt. Das treibt ganz wesentlich. Und aus meiner Sicht sind das so die Hauptströmungen, die ich sehe. Omnichannel übrigens, weil du das eingangs so schön gesagt hast, wird aus meiner Sicht zur Erwartung. Also es ist keine Option, es ist eine Erwartung. Omnichannel kann ja unterschiedliche Ausprägungen haben. Ja? Also das heißt ja nicht, dass du wie in unserem Fall ein Marktnetzwerk über mehrere Länder spannst und annähernd 1.000 Märkte hast. Das ist nicht der Punkt. Aber vielleicht willst du ja einen Ort schaffen, wo man deine sonst digitale, virtuelle Marke auch wirklich erleben kann. Sei es auf einem Festival oder auf einem Event oder auf einer Veranstaltung oder sei es eben permanent an einem Punkt, wo man hingehen kann und wo man wirklich physisch ein Erlebnis haben kann. Das ist komplett offen, ja. Aber Omnichannel in meiner Wahrnehmung Default, also kein Kann, sondern ein absolutes Muss.
Jetzt hast du ja ein bisschen auch schon gesagt, was dich antreibt und vielleicht noch als Abschluss an alle Zuhörenden da draußen, was möchtest du den Digitalos, die uns ja jedes Mal zuhören, was möchte die Henny denen mitgeben?
Seid mutig. Probiert Sachen aus. Es gibt fast nichts mehr, was wirklich im harten Sinne nicht geht. Es ist überraschend, was geht, wenn man dran glaubt, dass es geht. Wenn ihr euer Arbeitsumfeld aussucht, macht Kultur zur Priorität. aus meiner Sicht der wichtigste KPI, wenn man so will. Also neben dem Thema. Es hilft schon natürlich, wenn einen das Thema interessiert, nicht wahr? Aber priorisiert Kultur und priorisiert vielleicht Kultur über Einkommen, ja? Wenn ihr könnt. Und wenn ich darf, einen letzten Satz. Wir hatten letzte Woche die Möglichkeit, James Kerr zuzuhören, Trainer. Der hat ein Statement uns mitgegeben. We can never rise above the opinion we have of ourselves. Also du kannst nicht besser sein als das, was du selber von dir glaubst, was du bist. Es ist total wesentlich, wie du von dir denkst. Das lasse ich mal so stehen.
Dazu will ich gar nichts mehr sagen, könnte ich ganz viel, aber wir lassen das genauso stehen. Henny, tausend Dank, dass du dabei warst, für deine Einblicke, deine inspirierenden Geschichten. Hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke dir.
Danke euch. Vielen lieben Dank.